Weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Maislabyrinth gewesen seid. Vor vielen Jahren haben wir das ab und zu mal gemacht, dass wir in solche Maislabyrinthe gegangen sind. Ich fand das immer ganz, ganz toll. Ja, du weißt irgendwann mal nicht mehr, wo du dich befindest, wo der Weg eigentlich ist zu diesen Stempelstationen, die du dann immer machen musst. Und dann gibt es, zumindest gab es das in meinem Maislabyrinth, sowas, so einen hohen Turm, wo man dann aufsteigt, um sich wieder neu zu orientieren. Weil du irgendwann nicht mehr wusstest, wo geht mein Weg eigentlich entlang. Und der einzige Weg, um wieder rauszufinden, wo mein Weg entlang geht, war über diesen Turm. Um rauszufinden, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter. Und gerade gestern, da haben unsere Jungs so Malen nach Zahlen gemacht. Kerstin hat da so ein Buch gekauft, wo sie so Malen nach Zahlen gemacht haben. Und der Lennox, der hat dann hier oben rechts so ein kleines Mallabyrinth gehabt. Und ich dachte, ha, Kerstin, fotografier das mal kurz. Das ist das kennt ihr sicherlich auch, wo man anhand von diesem Labyrinth den Weg suchen muss bis zur Mitte. Und jetzt sind ja so Labyrinthe in unserem Leben für uns nichts Unbekanntes. Unser ganzes Leben besteht daraus, immer den richtigen Weg zu suchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es fängt schon bei Versicherungen an. Was ist die richtige Versicherung für mich? Strom, Telefonverträge. Was ist der richtige Vertrag für mich? Welches Auto ist das Richtige, das ich mir heute kaufen kann und nächstes Jahr noch fahren darf? Dann weitere Beispiele. Wie sieht es aus mit Haus, Wohnung? Wo gehen wir dieses Jahr hin? Reisen, in Urlaub? Was ist der richtige Anbieter für uns? Arbeitsplatz, wir haben es gerade gehört. Beruf, was soll ich mal werden? Partnerwahl. Wer wird die richtige Partnerin oder der richtige Partner für mich? Wir befinden uns das ganze Leben in einem ständigen Labyrinth und sind dauernd auf der Suche nach dem richtigen Weg für alles das, was wir brauchen. Und irgendwann merken wir auch, wie anstrengend es ist, dass uns das alle Kraft kostet. Ich weiß zum Beispiel, dass ich seit einigen Monaten das Anliegen vor mir herschiebe, mich nach einem neuen Telefonanbieter umzusehen. Ich zahle jetzt seit einigen Monaten mehr, weil es mir zu blöd ist, in diesem Dschungel den richtigen Telefonanbieter für mich rauszusuchen. Also was ist das Richtige? Und nun befinden wir uns heute zum Abschluss von unserer Serie, unserer Predigtreihe. Ich mit Jesus sein Ich Bin worden. Heute sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jetzt würde ich mal gern so in die Menge reinfragen, wann hast denn du so das letzte Mal über den Himmel nachgedacht? Gestern. Gibt es hier jemanden, der schon über eine Woche nicht mehr über den Himmel nachgedacht hat? Ja, so viele. Okay, es wäre nämlich mal echt interessant, wenn jeder von uns so ein bisschen seine Vorstellung vom Himmel erzählen würde. Wie stellst denn du dir so den Himmel vor? Und dann, wie und was genau freut dich am Gedanken am Himmel? Ja, auf was genau freust du dich denn eigentlich, wenn es ums Thema Himmel geht? Was ist das, wo du sagst, das ist das, wo mich am meisten am Himmel fasziniert? Und warum frage ich das? Unser Text heute würde man gar nicht so lesen, wenn man das nicht wüsste. Das ist eigentlich diese Abschiedsrede von Jesus, bevor er in den Himmel geht. Natürlich kommt dann erst noch die Karwoche, die Passionszeit, die Kreuzigung, die Wiederauferstehung, dann der Missionsbefehl. Aber Jesus bereitet seine Jünger in dieser Abschiedsrede vor und dann sagt er das erste Mal, in der Bibel gibt es nicht sehr viel über den Himmel beschrieben. Jesus redet mehr über die Hölle als über den Himmel. Aber in der Bibel gibt es nicht sehr viele Geschriebenes über den Himmel. Und das ist aber ein Teil, wo er etwas über den Himmel sagt. Und unser Text beginnt nämlich mit einem Trost. Und da geht es nämlich los in Johannes 14. Das findet ihr im Neuen Testament in euren grünen Bibeln. Johannes 14, Vers 1. Da sagt er nämlich, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Also er beginnt diesen Abschnitt erstmal damit, seinen Jüngern die Angst nehmen zu wollen. Ist auch interessant. Ist auch interessant, dass heute wir, die wir die Bibel haben und lesen und dann zurückdenken können, wie es wohl damals gewesen sein musste, feststellen müssen, dass Jesus kurz vor seiner Festnahme steht und er weiß, welchen Weg er jetzt nehmen wird auf Golgatha und die Kreuzigung, steht ja alles vor ihm. Für Jesus war das ja keine Überraschung, was da jetzt auf ihn zukommt. Jesus wusste ganz genau, was sein Auftrag war hier auf Erden und im Wissen dessen tröstet er erstmal seine Nachfolger. Nicht Jesus will getröstet werden für das Unglaubliche, was vor ihm steht, sondern er kümmert sich vielmehr um seine Jünger. Habt keine Angst und euer Herz erschrecke nicht. Wären wir damals dort gewesen, würden wir vielleicht besser verstehen, in welch schwieriger Zeit dieser Moment geschrieben gewesen ist. Verfolgung kann einem nämlich schon Angst einjagen. Aber Jesus kümmert sich um sie. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wer an Gott glaubt, der glaubt auch an seinen Sohn. In zwei Kapiteln vorher, in Kapitel 12, Vers 44 heißt es noch, wer an mich glaubt, der glaubt an mich, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und deshalb ist christlicher Glaube auch etwas vollkommen anderes als der muslimische Glaube oder der buddhistische Glaube oder sonst irgendein Glaube. Diese Worte und glaubt an mich sind nur dann möglich, wenn Jesus nämlich göttlich ist. An Jesus zu glauben macht nur dann Sinn, wenn Jesus selber Gott ist. Dann leitet Jesus quasi auf den Himmel über und da sagt er dann ab Vers 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Also Jesus vergleicht die himmlische Welt mit einem Haus mit vielen Wohnungen. Diesen Vergleich, den haben die Juden damals zur damaligen Zeit recht gut verstanden. Aber was wollte Jesus eigentlich damit sagen? Er wollte seinen Jüngern damit klar machen, dass im ewigen Gottesreich, da ist Platz für euch. Da wird Platz für euch sein. Es lohnt sich, Not, Anfechtung und Leid auf sich zu nehmen. Auch wenn Haus oder Wohnung nur Bilder sind, so gibt es doch einen total realen Platz für dich und mich im Himmel und in Gottes Reich. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der mal ein Haus hatte und nun zurück in eine Wohnung ziehen musste, für die er jetzt viel Miete bezahlen muss. Und das hat den natürlich ziemlich gefrustet, ja. Und so mancher Hausbesitzer, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, hat Schwierigkeiten mit diesem Bild. Was, jetzt habe ich mich auf dieser Erde hier so schön eingerichtet, habe mir ein schönes großes Haus gekauft, habe es toll eingerichtet und im Himmel kriege ich nur eine kleine Wohnung? Warte mal, da sind wir dann schon ein bisschen komisch, ne? Dass wir so denken, was, bleibe ich doch lieber auf der Erde. Habe ich mein Haus, meinen Garten, mein Rasenmäher und im Himmel in meine kleine Wohnung wieder ziehen? Da sind wir schon ein bisschen seltsam, wir Menschen da. Ja, wieder downgraden, sagt man doch so im Neudeutsch hier. Nicht upgraden, sondern downgraden. Ja? Aber ich will euch klar machen, für manche Menschen mag das vielleicht ein Problem sein. Aber versteht mich richtig, Jesus redet hier in Bildern. Er will seinen Nachfolgern klar machen, es gibt dort Platz für dich. Wie auch immer das nachher aussehen wird, es wird davon überstrahlt werden, dass wir bei ihm sind. Das ist das, um was es geht, um was es einkommt. Wie auch immer es mal aussehen wird, Jesu Gegenwart ist das, auf was es ankommt. Jesus malt den Himmel auch gar nicht weiter aus. Er sagt gar nicht so viel mehr darüber. Er sagt nur, ihr werdet da sein, wo ich bin. Und dann spricht er zu Thomas. Von dem weiß man eigentlich recht wenig in den Evangelien. Nur später ist er so bekannt geworden als Thomas der Zweifler. Da sagt er dann nämlich, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg denn wissen? Und dann spricht Jesus wohl diese bewegendsten Ich-Bin-Worte, die es in den Evangelien gibt. Ab Vers 6 sagt er dann, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also Jesus wird nicht wütend und sagt, jetzt bin ich schon 3 Jahre mit euch unterwegs und ihr habt immer noch nicht kapiert und ihr seid immer noch unverständlich und wie oft muss ich es euch denn kapieren? Aber Jesus rammt einen verbalen Pfahl hinein. Er sagt, Thomas, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und eins wird damit glasklar. Erstens, wie der Mensch zu Gott kommt. Und zweitens, welche Rolle Jesus dabei spielt. Ich bin immer wieder fasziniert, was Menschen alles machen, um Gott näher zu kommen. Vielleicht auch, um dem Himmel irgendwie näher zu kommen. Ob es nun irgendwie so das Bewandern vom Jakobsweg ist oder irgendwie sonstigen spirituellen Wegen, die Menschen gehen, um Gott irgendwie näher zu kommen, um sich selber zu finden, um irgendwas Spirituelles in ihnen zu finden, irgendwas Göttliches in sich zu suchen oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den Jakobsweg ja auch noch auf deiner To-Do-Liste. Aber ich kann dir heute schon sagen, ich muss dich leider heute auch schon enttäuschen, es bringt dich nicht in den Himmel. Und da ist Jesus ganz schön intolerant. Er sagt nicht, es gibt da viele Wege zu Gott, sondern er sagt ganz exklusiv, da gibt es nur einen und das bin ich. Ich bin der Weg. Und sonst gibt es da gar nichts. Für die Bibel ist es nicht selbstverständlich, dass jeder Mensch den Weg zu Gott frei hat. Im Gegenteil, der gefallene und sündige Mensch, für den versperrt sich der Himmel. Der Zugang zu Gott ist zu. Einmal Sünde in deinem Leben und die Tür geht zu. Da gibt es keine Umwege, wo man dann wieder sich reinschleichen kann. Ich kann es auch nicht mit guten Werken irgendwie mir erkaufen und gut machen. Die können die Türe auch nicht aufsprengen. Nur Jesus, der Gottessohn, hat diesen Weg durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz wieder geöffnet. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass wir letztes Jahr dabei alle zusammen waren, als wir mit der Gemeinde nach Stuttgart zum Ostergarten gefahren sind. Und da gab es diesen einen Raum. Dieser Raum, der hat mich am allermeisten berührt, als wir dort gewesen sind. Und zwar ist es da so, dass auf dem Boden riesige Balken in Kreuzesform eingearbeitet sind. Und du stehst da und die Dame, die diese Führung gemacht hat, die sagt dann irgendwann, dass wer eine Entscheidung für Jesus treffen will, der kann jetzt hier über dieses Kreuz laufen. Du kannst hier jetzt über das Kreuz laufen als äußeres Zeichen für deine innere Entscheidung. Und warum? Weil das Kreuz ist der Weg. Jesus starb am Kreuz von Golgatha, damit du den Weg zum Vater frei hast. Und ich kann euch sagen, ich hatte meine älteren zwei Jungs dabei. Und mir ist warm ums Herz geworden, als ich gesehen habe, wie die zwei über dieses Kreuz drüber gelaufen sind. Und ich weiß nicht, wie sehr sie es verstanden haben, aber ich hatte so ein warmes Gefühl um mein Herz herum, als ich gesehen habe, wie die zwei über dieses Kreuz gelaufen sind. Und wünscht sich das nicht jeder Vater? Wünscht sich das nicht jede Mutter? Für seine Kinder, für die, die du liebst, dass sie den Weg übers Kreuz gehen. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Ist das Kreuz der Weg, den du gehen möchtest? Ich frage dich das ganz konkret. Wenn du diesen Weg noch nicht gegangen bist, warum wartest du? Wenn Jesus Christus der Weg ist, warum gehst du diesen Weg nicht? Unser Leben ist wie ein Labyrinth und es gibt so viele Irrlehren, die sich als falscher Weg behaupten. Aber Jesus bietet dir einen geraden, gangbaren und zuverlässigen Weg an. Willst du über das Kreuz gehen? Als Mose im Alten Testament vor dem brennenden Dornbusch steht, da gibt Gott ihm den Auftrag, zurück nach Ägypten zu gehen, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Mose, wie wir wissen, der konnte ja schlecht reden. Und er sagte nur, Gott, wie soll ich denn dem Volk sagen, wer mich da geschickt hat? Und noch viel schlimmer, wie soll ich denn, wenn ich vorm Pharao stehe, wie soll ich dem denn sagen, wer mich geschickt hat? Und dann kommen wohl die Worte, die Mose am allerwenigsten erwartet hätte. Denn Gott sagt die berühmten Worte, sage ihnen, ich bin, der ich bin. Der schickt dich. Punkt. Gott nennt sich, ich bin, der ich bin. Und das muss reichen. Und mir kommt so ein kleiner Schauder jedes Mal, wenn ich diese Worte lese. Dieser Name hat ausgereicht, um ein Volk von mehreren Millionen Juden und einen selbstverliebten Pharao klarzumachen, mit wem sie es da eigentlich aufgenommen haben. Und ein paar tausend Jahre später übernimmt Jesus diese Formulierung, bezieht es auf sich, ich bin der Weg. Damals hat Gott gesagt, ich bin der Weg. Und heute sagt Jesus, ich bin. Und in den letzten Wochen haben wir 6 verschiedene Ich-Bin-Worte durchgemacht. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ab heute haben wir das einzige Ich-Bin-Wort, das dreigliedrig ist. Ich bin der Weg. Und jetzt kommt, ich bin die Wahrheit. Und schon Pilatus fragte Jesus damals, was ist denn schon Wahrheit? Die Bibel kennt keine neutral, logisch abstrakte Wahrheit, keine Philosophien. Wahrheit ist in der Bibel das, worauf man sich verlassen kann. Wenn Leute fragen, was ist denn Wahrheit, dann ist es das, wo du sagen kannst, Wahrheit ist das, worauf ich mich verlassen kann. Und weil man sich letztlich nur auf Gott verlassen kann, ist Wahrheit die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und weil es um diese Übereinstimmung geht, ist die Wahrheit in der Bibel eine Person geworden, nämlich Jesus. Und wer ohne Jesus lebt, der hat nur eine vorläufige, irdische, ungesicherte und als Lebensfundament untaugliche Wahrheit. Deine Lebenswahrheit, die kann Spaß machen, die kann faszinierend sein, aber sie wird dich nicht durchtragen. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt in deinem Leben, wo man sagen kann, jetzt habe ich verstanden, was Jesus sagt. Diese Übereinstimmung mit Gott ist nur durch mich möglich. Weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und mehr Wahrheit und Erkenntnis über Gott, das kann es gar nicht geben, als das, was wir in Jesus Christus finden. Je besser du Jesus kennenlernst, je besser du den Sohn kennst, desto besser kennst du Gott. Merkt ihr was? Der Schlüssel, um Wahrheit erkennen und um Gott zu erkennen, ist Christus allein. Gerade in einer Welt, in der man kaum noch jemanden trauen kann. Das sollst du wissen, dass du kannst Jesus vertrauen. Du kannst ihm vertrauen. Und Jesus Christus ist tatsächlich das, was Gott ist. Das ist Echtheit, das ist Richtigkeit, das ist Reinheit, das ist Authentizität. All diese Eigenschaften, mit denen man Wahrheit messen tut. Oder wie würdest du rausfinden wollen, was stimmt oder nicht? Das sind Kriterien, mit denen ich Wahrheit messe. Und eins möchte ich noch zur Wahrheit ergänzen. Wahrheit, das kann nie trainiert werden. Wahrheit kann nie anerzogen werden und auch nie gelernt werden. Wahrheit kann tatsächlich nur gegeben oder durch Jesus Christus geschenkt werden. Und als letztes sagt Jesus, dass er das Leben ist. Auf diesen Punkt ist Heinz letzte Woche schon ziemlich ausführlich eingegangen. Und ich will nur so viel dazu sagen. Du kannst mit Gott in Frieden sein, ein erfülltes und auch noch ein ewiges Leben kannst du bekommen, aber nur durch Jesus Christus. Und heute sind wir in einer Zeit, wo es eine riesige Sehnsucht nach Leben gibt. Wenn ich im Fernsehen mal so durch die ganzen Werbungen durchzeppe, wie oft wird dieser Begriff Leben da gebraucht, in Werbung allein schon. Wenn ihr mal seht, so wunderschöne Landschaften, Freiheit, das identifizieren Leute mit Leben, das ist Leben. Die jüngere Generation, wenn du sie fragen wirst, was ist Leben Party machen, natürlich, auf Partys gehen, das ist Leben. Bin ich voll dafür, finde ich gut, aber das ist nicht Leben. Das wird dich nicht ausfüllen, sondern das wird dich eines Tages leer und einsam machen. Ein erfülltes Leben kann man erst dann erleben, wenn Jesus in dein Leben getreten ist. Wer leben will, muss Jesus haben. Mir ist dann eine Geschichte eingefallen von einer Reportage, die ich mal gesehen habe. Und zwar von den Müllmenschen. Ich glaube, es war in Brasilien. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Es gibt dort riesige Müllberge und in denen leben ganze Familien. Sie haben sich kleine Höhlen und Behausungen in die Müllberge hineingemacht, damit sie wenigstens irgendwie ein Dach über dem Kopf haben. Und die Erwachsenen sowie die Kinder, die suchen den ganzen Tag über im Müll der großen Städte nach Nahrung, um zu überleben. Da gab es einmal einen Reporter, der diese Leute aufgesucht hat. Und der war so schockiert und den Tränen nahe, als er gesehen hat, in was für erbärmlichen Zuständen diese Menschen dort in diesen Müllhöhlen gelebt haben. Und er ließ sich zu so einer Familie führen, die in so einer Müllhöhle da gelebt hat. Und die einzige Frage, die dieser Reporter an diesen Familienvater gestellt hat, war: Was gibt Ihnen die Kraft, so zu leben? Was gibt Ihnen die Kraft, so zu leben? Und die einzige Antwort, die dieser Mann dann gesagt hat, dieser Familienvater, hat den Finger nach oben genommen und hat gesagt: Jesus. Dieser Mann wusste, dass dieses nur sein irdisches Leben sein wird. Vielleicht wird er diese Müllberge nie verlassen, aber sein ewiges Leben, das wird er mal bei seinem Herrn haben. Und genauso lebten damals auch die Sklaven in Amerika. Ihr Leben war grausam und eigentlich kein Leben mehr. Aber wenn du dir mal so diese Spirituals, diese Gospel-Lieder durchliest, du liest immer wieder den gleichen roten Faden. Es geht immer um die Sehnsucht, nach dem Retter beim Jesus zu sein. Sie wussten, ihr Leben war kein Leben mehr. Es war pure Folter und pure Pein. Aber sie wussten, einmal werden wir bei ihm sein. Und dann beginnt das Leben. Und diese Sehnsucht geht durch jedes Lied hindurch. Wer Leben haben will, echtes Leben, der muss Jesus haben. Und das sagt Jesus noch in Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und damit macht Jesus nochmals eine Klarstellung. Jesus ist der einzige Vermittler des Heils für alle Menschen. Kein Kirchenchrist, kein Moslem, kein Jude, kein Buddhist, keiner kann ohne Jesus zum Vater kommen. Dass es verschiedene Wege gibt, das ist falsch. Diese Ich-Bin-Worte machen es unmöglich, dass wir Christen in dieses allgemeine Toleranzdenken einsteigen können. So sehr wir Liebe üben sollen, so wenig können wir den Satz übersehen, wo es heißt: In keinem anderen ist das Heil. Und das bringt etwas Unnachgiebigkeit in die Christenheit hinein. Aber man muss klar machen, Johannes 14, Vers 6 ist kein Satz des Hochmutes. Johannes 14, 6 ist pure Retterliebe. Aus Retterliebe sagt Jesus das. Und er warnt davor, den Zugang zu Gott woanders zu suchen als bei ihm. Die Offenbarung spricht sogar davon, dass es einmal eine Welteinheitsreligion geben soll. Alle Menschen sollen an eine Religion glauben oder müssen vielleicht sogar mal an eine Religion glauben. Und wir sehen heute schon, wie unsere Regierungen zu diesen christlichen Beziehungen oder Bezüge in der Verfassung an denen herumschrauben, an denen rumändern. Und ich bin mir sicher, dass Johannes 14, 6 das erste sein wird, wo aus der Bibel gestrichen wird, wenn es so eine Religion gibt. Dass sie solche Sätze entfernen werden. Jetzt möchte ich noch geschwind zu folgendem Vers gehen. Und zwar ab Vers 8. Da spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. In dieser Antwort an Philippus erkennen wir eins. Jesus und der Vater sind eins. Deshalb sieht der, der Jesus sieht, auch den Vater. Im Christentum gibt es kein Zwei- oder Drei-Göttertum. Es gibt nur einen Gott und dieser sind drei in eins. Um das verstehen zu können, dazu brauchen wir aber Augen des Glaubens. Glauben soll man nämlich das. Wir haben das letzte Mal schon über dieses Glauben geredet. Manchmal verändert sich nämlich was, wenn du anfängst, Dinge zu glauben. Ohne Glauben bleibt der Mensch nämlich kurzsichtig, engstirnig und erfahrungsarm. Um aber glauben zu können, müssen wir Jesus seinen Worten vertrauen und auch seinen Werken. Und wer sich in die Worte von Jesus und in seine Werke vertieft, der wird merken, dass hier Gott selber handelt. Zum Abschluss habe ich euch noch eine Geschichte. Und zwar, vor einigen Jahren gab es in Brooklyn, so ein Stadtteil von New York, mal einen großen Hochhausbrand. Jetzt werden manche natürlich merken, das ist ja gar nicht Brooklyn, sondern das ist London. Das ist ja toll, dass ihr alle wach seid. Und zwar habe ich natürlich geguckt, habe kein Bild von diesem Hochhaus, wahrscheinlich ist es abgebrannt, gibt es kein Foto mehr von dem Bild. So habe ich mir gedacht, vielleicht merkt ihr das gar nicht, wenn ich jetzt London hier hin projiziere. Aber es muss vielleicht so in der Art gewesen sein, aufgrund von Reparaturarbeiten entzündet sich im 20. Stockwerk dann nämlich ein Feuer und das hat sich recht schnell, haben sich die Flammen aufs Treppenhaus ausgeweitet, sodass man übers Treppenhaus nicht mehr flüchten konnte. Der Strom ist ausgefallen, das heißt kein Fahrstuhl hat mehr funktioniert und die Feuerwehr war zwar recht schnell da, aber sie haben festgestellt, dass oben im 20. Stockwerk immer noch drei Bauarbeiter gewesen sind, die da oben gearbeitet haben. So haben sie sich gedacht, okay, die drei Jungs, die müssen wir da oben runterholen und sie haben ihre Feuerwehrleiter oben ausgefahren und haben recht bald gemerkt, dass die Leiter um 2 Meter zu kurz ist. Jetzt sagst du dir, okay, 2 Meter ist ja kein Problem. Ja, wenn ich aber im 20. Stockwerk stehe, sind 2 Meter vielleicht doch irgendwie anders. Und so ist ein Feuerwehrmann dann da nach oben gestiegen und dieser Feuerwehrmann, der hieß Jason Carson. Und dieser Jason Carson, der rief zu diesen Männern zu, hört mir gut zu. Es gibt nur einen Weg zur Rettung. Und dann haben sie gefragt, wo ist dieser Weg? Wie können wir runterkommen? Und die Antwort war, ich bin der Weg. Und noch immer stand Jason Carson auf dieser obersten Leitersprosse von seiner Leiter und 2 Meter waren zwischen ihm und dieser Hauswand gewesen. Und dann streckte er seine Arme aus auf dieser obersten Leiter und hat sich dann zu dieser Hauswand rüber fallen lassen, hat sich an so einem Fenstersims festgehalten und hat gesagt, ihr müsst jetzt über mich drüber steigen. Und ich überbrücke diese 2 Meter für euch. Das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung. Und als dann alle 3 Männer über ihn drüber gestiegen sind, haben ihn seine Kräfte verlassen und er ist abgestürzt und gestorben. Drei Tage nach diesem tödlichen Unfall von Jason Carson stand diese Beerdigung an. vor ihnen war der große Eichensarg aufgestellt und nicht bloß die Familie war dort, sondern es waren auch diese drei Bauarbeiter mit ihren Familien anwesend. Das Interessante war, dass auf diesem Eichensarg der Feuerwehrhelm von Jason Carson drauf war. Und der lag da drauf und die Schrift von seinem Namen war so verdreckt gewesen, dass man nur das J und das C erkennen konnte. Und alle drei Bauarbeiter, die dachten sich, das tat er für mich. Er starb, damit ich leben kann. Und diese Geschichte ist ein kleines, schwaches Abbild von dem, was Jesus für dich und für mich getan hat. Sofern du ein Kind Gottes bist, Jesus gab sein Leben hin, damit wir die Chance haben zu leben, ewig zu leben. Denn Jesus hat uns aus dem brennenden Haus der Sünde befreit. Wir wären da nie alleine rausgekommen und jetzt dürfen wir frei, vollkommen und gerecht vor Gott stehen. Ich komme jetzt zum Ende. Ich möchte aber das Angebot machen, wie ich vorhin gesagt habe, wer über das Kreuz gehen möchte, wer sich nicht sicher ist, ob er das schon gemacht hat, wer sich heute aber sicher ist, er muss das machen, er will das machen. Wir bieten an, dass ihr mit uns beten könnt. Wer auch immer möchte, darf nachher hier nach vorne kommen und mit uns beten. Ich werde da sein, Heinz, Thomas, ihr seid da. Und wir sind bereit, gerne mit euch zu beten, wenn ihr wisst, wir wollen diesen Schritt gehen und übers Kreuz gehen. Jetzt habe ich noch eine Sache, bevor ich zum Abschlussgebet komme. Ihr habt ja solche Handouts bekommen, wo wir so Fragen formuliert haben die letzten Wochen über, wo ihr drüber nachdenken könnt, wo ihr euch vielleicht in euren Hauskreisen darüber austauschen könnt. Mir ist eine Sache aufgefallen, wie wunderbar Gott Altes Testament und Neues Testament wieder in Einklang bringt. Und zwar habe ich euch hier unten mal hingeschrieben, Psalm 1, 1 bis 3, habe ich unten aufgeführt, mit dem Vergleich zu Johannes 14, Vers 6. Und wenn ihr euch das mal durchlest, würde ich sagen, das passt wie ein Guss zusammen. Nur, dass ihr das mal so in euch wirken lassen könnt. Stehen wir noch auf zum Gebet. Jesus, du hast gesagt, dass du der einzige Weg bist zum Vater. Und du bist ein gangbarer Weg. Und Herr, du hast Schweres auf dich genommen, aber du hast es gern gemacht, weil du gewusst hast, dass du uns dabei retten möchtest. Und Herr, ich möchte dich bitten dafür, dass du zu allen Herzen sprichst, die dich suchen. Dass du an jede Herzenstür klopfst, die sich für dich öffnen möchte. So bitte ich dich, Herr, lass doch, dass jeder hier erkennt, dass du der Weg zum Vater bist. Es gibt keinen anderen Weg. Ich danke dir genauso auch, dass du die Wahrheit und dass du das wahre Leben bist. Das erfüllte Leben und später auch mal das ewige Leben. Ich danke dir für diese Gemeinde und ich danke dir für alles, was du hier tust. Amen.